Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Krise 4.0, Gewerkschaften in der Defensive. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, Professor Dr. Klaus Kost, Wirtschaftsgeograf an der Ruhr-Universität Bochum. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geißler. Krise 4.0, was ist das denn? Über Industrie 4.0 reden bereits alle. Joe Keser, der Vorstand der Siemens AG, nannte 2015 anlässlich der Hannover Messe Industrie 4.0 gleich die Schicksalsfrage der deutschen Industrie. Was ist eigentlich Industrie 4.0? Gab es Industrie 1.0 oder 2.0 auch? Natürlich gab es das noch nicht. Die Durchnummerierung von Versionen hat wahrscheinlich Microsoft erfunden. Früher sprach man ganz einfach von einer industriellen Revolution. Und da gab es schon mehrere. Die erste war die Mechanisierung von Einzelfertigung zu Serienfertigung ab ca. 1800. Die zweite war die Massenproduktion am Fließband, so ca. Ende des 19. Jahrhunderts. Die dritte kam dann durch die Einführung des Computers und der Automatisierung ab ca. 1970. Und nun sind wir bei der Digitalisierung. Nennt man das nun Industrie 4.0? Was ist eigentlich Industrie 4.0?
Industrie 4.0 ist eine, man nennt es vierte industrielle Revolution, obwohl es eine Evolution ist. Die anderen Revolutionen waren Erfindungen von Maschinen, wie zum Beispiel die Dampfmaschine, die war dann einfach da. Aber hier bei Digitalisierung oder und Industrie 4.0, da streitet man sich drüber, inwieweit das unterschiedliche Begriffe sind, ist es evolutionär schon seit Jahren, manches schon seit Jahrzehnten entstanden. Heute meint man damit, dass man die zeitgleiche Nutzung von verschiedenen Datenmengen übers Internet nutzt, um in der Produktion diverse Veränderungen herbeizuführen. Das eine ist zum Beispiel Stichwort Losgröße 1. Es findet eine Entwicklung statt, wo Kunden immer differenzierterer, spezifizierter und kurzfristig herzustellender Kundenwünsche, Bestellung befriedigt bekommen. Das heißt, der Werker im Betrieb läuft rum mit seinem iPad und auf dem iPad kommen dann Informationen vom Lieferanten zum Beispiel, das Vormaterial ist da und da und kommt dann und dann. Oder Sie können während der Produktion noch sagen, Ihr schwarzes T-Shirt sollte doch ein rotes werden. Und dann geht das noch während der Produktion. Und alles ist getragen von Daten, nämlich Algorithmen, wie man das heutzutage nennt. Das ist eigentlich der Rohstoff der Zukunft. Wenn Sie sich anschauen, welche Werte heute so Konzerne wie Google, Facebook, Tesla haben, die könnten Cash, die könnten bar sofort Daimler-Benz und BMW kaufen. Was haben die? Die haben teilweise nur Daten. Uber hat nur Daten. Airbnb hat nur Daten. Das sind alles so die Entwicklungen, die wir mit Industrie 4.0 bezeichnen, wobei Industrie 4.0 nicht heißt Industrie, sondern es ist industrielle Revolution. Und es betrifft uns alle, privat wie dienstlich. Es ist wie die Erfindung der Glühbirne.
Da möchte ich jetzt gleich mal einhaken. Man hört ja auch Internet der Dinge und künstliche Intelligenz. Gelegentlich hört man auch künstliche Dummheit. Was bedeutet das denn alles?
Also Dummheit hat es schon gegeben, auch ohne Digitalisierung. Aber künstlich heißt natürlich das Potenzial, die Nutzung der ganzen Informationen und Daten. Schauen Sie sich mal an, wie wir das uns zu Hause schon privat nutzbar machen. Wir kommen doch ohne Google nicht mehr weiter. In meiner Jugend hatten wir noch einen Brockhaus und ein Meyers-Lexikon. Im Übrigen gegründet von einem Geografen. Ich bin Geograf, ne? Der kam aus Leipzig. Die gibt's ja gar nicht mehr. Das ist ja unvorstellbar. Das heißt, wir nutzen Informationen ganz, ganz anders. Die werden natürlich auch anders gesammelt. Also es wird eine strukturelle Verschiebung sein. Allerdings sehe ich das nicht so apokalyptisch. Es wird nicht besser, nicht schlechter, es wird anders. Das muss er sich mal ganz deutlich machen. Wir werden weniger Mitbestimmung haben, ohne Zweifel. Wir werden viel mehr Crowdworker haben, die am Arbeitsmarkt sind. Aber wir werden deshalb nicht eine Massenarbeitslosigkeit haben. Die neue Entwicklung heißt natürlich nicht mehr, dass der Werker seinen Computer, Roboter bedient, der das macht, sondern das geht bilateral. Der Roboter, auch die Maschine, gibt dem Werker Anweisungen, Informationen, wie man es machen kann. Man kennt es zum Beispiel mit den Datenbrillen. Über diese Brillen vorne in den Gläsern werden dann Informationen und Aufgaben eingespeist, die durchaus von irgendeinem Roboter kommen. Also ich sag mal, ein Betrieb XY hat auch in China einen Standort. Dann kann man sich hier eine solche Brille aufsetzen und dann kann er mit dieser Brille in die Produktionsabläufe zeitgleich, ja, ohne E-Mails, ohne Brieftauben, ohne Fax, sofort in die Produktion eingreifen. Sprich, da findet ein Dialog statt mit dem Standort und den Maschinen in China, mit dem hier vor Ort, und die Informationen tauchen hier auf der Brille auf. Das Gleiche kann man natürlich in anderen Verhältnissen auch hier am Standort sehen, wo eine Entwicklung stattfindet, ein Produktionsauftrag erledigt wird, der mehr oder weniger den Dialog notwendig macht zwischen Maschine und Beschäftigtem, im Übrigen auch zu seinem Nutzen, was Arbeitsschutz anbetrifft. Ja, früher hatten wir die Situation, manch einer hält dann die Hand da rein und dann kommt das Gerät und macht die Hand kaputt. Heute sagt das Gerät, also pass auf, geh mal einen Meter zurück, du bist zu nah an der Maschine dran.
Was den bisherigen industriellen Revolutionen allen gemeinsam war, sie hatten die Arbeitswelt grundlegend verändert. Gab es denn dann bei jeder industriellen Revolution auch eine Krise?
Ich denke ja, weil es Veränderungen sind, Umbrüche. Und jede Veränderung, jeder Umbruch hat Gewinner und Verlierer. So, jetzt ist die Frage, wie groß diese Krise ist. Also wenn unser letzter Kaiser, Wilhelm II., noch sagte, er glaubt nicht an das Auto, sondern an die Pferdekutsche, das hat er mal wortwörtlich gesagt, dann hat der Kutscher, der geglaubt hat, dass sein Kaiser recht hatte, die Krise im Haus. Und nicht derjenige, der jetzt angefangen hat, oh, ich brauche vielleicht mal eine Autowerkstatt, um in das Marktsegment Auto hineinzukommen. Und das hat man ja hier auch. Wir haben jetzt jede Menge solche Beispiele. Ich glaube, auch hier in München spielt die Firma NSN, die eine ganze Reihe von technologischen Entwicklungen im Wettbewerb mit den Chinesen zum Beispiel verpennt hat, sodass dann wieder mal die Arbeitnehmerschaft die Suppe auszulöffeln hatte. Also Veränderungen, die auch technologisch, und das war ja bei NSN auch so der Fall, getrieben sind, führen sehr wohl zu Krisen. Allerdings jetzt nicht apokalyptisch, sondern wir müssen eins wissen, wir leben im Kapitalismus und Kapitalismus bedeutet Strukturwandel permanent. Es ist keine mittelalterliche Gesellschaft, wo alles war, wie es ist. Über die Jahrhunderte hinweg waren alle Handwerker. Die waren dann in der Zunft und da durfte sich keiner verändern. Nein, wir sind bei uns in immer kürzeren Umschlagphasen zusammen. Das wird durch Digitalisierung 4.0 noch viel mehr. Denken Sie mal, wie oft wir unsere iPhones wechseln müssen. Ja, früher, da stand bei meinen Eltern ein schwarzes Telefon mit Drehscheibe und Schnur. Das stand aber 20 Jahre. Heute brauchen wir jedes Jahr ein neues iPhone.
Jede technische Veränderung brachte Fortschritte. Früher musste man neue Autos einfahren, damit die Grate an den Motorteilen sich vorsichtig abschleifen konnten. Denn früher waren die Motorteile alle noch händisch gearbeitet und Handarbeit ist nun mal nicht so perfekt wie Maschinen, die aufs Hundertstel genau fertigen können. Heute gibt's das Wort ein neues Auto einfahren gar nicht mehr. Außerdem sind durch die Automatisierung heute viele Dinge wesentlich billiger als früher. Für mich als Verbraucher hat das durch die Automatisierung doch einiges verbessert. Was soll denn daran schlecht sein?
Nein, ich sehe das auch so. Mein erstes Auto war ein VW Käfer, der musste alle 800.000 Kilometer einen Ölwechsel machen. Heute reicht das wegen der Motorentechnik alle 30.000 Kilometer. Also ich sage auch nicht, dass das schlechter ist. Wir kommen gleich nochmal dazu, was schlechter ist. Es gibt noch was anderes, was besser ist. In der Medizin zum Beispiel sind Operationen heute mit Robotern und Digitalisierung viel besser, viel genauer, viel weniger Verletzungen oder Fehloperationen möglich. Also da muss man ja auch einfach den Fortschritt anerkennen. Schlechter sind verschiedene Bereiche. Ich habe meine Bedenken, ob die Art von Kommunikationsbeherrschung ungefähr die Qualität haben wird in Zukunft wie die analoge. Ob ich eine Zeitung lese oder auf meinem Smartphone das mache. Ich glaube schon, dass das zu Veränderungen wird. Das muss die Jugend wieder neu definieren, ob das besser oder schlechter ist.
Industrielle Revolutionen gab es viele. Allen gemeinsam war, die Arbeitswelt hat sich dadurch verändert. Einige Berufe verschwanden, andere Berufe haben sich entwickelt. Mit Industrie 4.0 stehen wir wieder vor Veränderungen, die diesmal durch die Digitalisierung und die Verschmelzung von IT und Produktion stattfinden. Wird es durch die Digitalisierung eine digitale Arbeitslosigkeit geben? Und werden Beschäftigte dadurch gänzlich überflüssig? Darüber spreche ich nach der Pause mit Professor Klaus Kost.
Die schlesischen Weber. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Heinrich Heine.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Krise 4.0, Gewerkschaften in der Defensive. Mein Studiogast ist Professor Klaus Kost von der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben gehört, dass es nicht erst seit der Industrialisierung laufend Veränderungen gegeben hat, die sich auf die arbeitende Bevölkerung ausgewirkt haben. Schon früher sind ganze Berufszweige ausgestorben, dafür wurden andere Berufe erfunden bzw. entwickelt. Nun dramatisieren unsere Arbeitgeber, dass durch Industrie 4.0 alles anders werden soll. Was ist heute anders als bei den anderen industriellen Revolutionen? Werden Beschäftigte nun gänzlich überflüssig werden?
Eindeutig nein. Wir werden weiterhin Beschäftigte brauchen, qualifizierte Beschäftigte. Die wissenschaftlichen Studien sind sich da uneins. Welche Gruppe letztendlich zu den Verlierern gehören wird? Sind es Un- und Angelernte oder nicht? Werden es weniger oder werden es mehr Arbeitsplätze?
Sogar mehr Arbeitsplätze sind genau, möglich.
Weil natürlich auch die Dienstleistungsanteile größer werden, zum Beispiel. Logistik wird größer. Nochmal als zwei Bereiche zu nehmen, wo das passieren könnte. Neben meiner Hochschultätigkeit bin ich Berater für Betriebsräte bei PCG, Projekt Consult. Dort sind wir der Berater für den Konzernbetriebsrat der ThyssenKrupp AG. So, und wenn man sich anschaut, was dort an Themen diskutiert wird, ist halt erstmal positiv. Man möchte nämlich den Wettbewerb unterstützen, dass man die Wettbewerbsfähigkeit erhält. Den Heizer auf der E-Lok will keiner kaufen. Ja? Wir wollen heute keinen Käfer mehr kaufen, sondern wir wollen heute ein modernes Auto, vielleicht sogar bald den Tesla kaufen, um diese Innovationen auch beherrschen zu können. Krise bedeutet jetzt für mich was anderes. Wir haben die Zeitgleichheit von den Gewinnern, die Digitalisierung und 4.0 umsetzen, und wir haben die Verlierer. Ich will mal ein Beispiel nennen. Der ganze Bereich der Automobilzuliefererindustrie ist im Augenblick auf ihrer Struktur her so ausgerichtet, dass sie in einer totalen Abhängigkeit von den großen OEMs, sprich den Herstellern, stehen. Und wenn es dort zu einer verstärkten Integration bei den Autoherstellern von Digitalisierung und Industrie 4.0 ist, muss der Zulieferer da mitziehen können. So, das können viele nicht auf diversen Gründen. Das heißt, es gibt Studien, die besagen, in den nächsten 5 bis 8 Jahren werden 40% der Automobilzulieferer die Kurve nicht kriegen und aus dem Markt aussteigen. Das sind belastbare Studien, die sind empirisch erhoben von Universitäten plus Managementberatern, sodass ich sage, wir sind hier noch blind auf dem Auge. Wir meine ich jetzt die Gewerkschaften.
Darf ich jetzt mal einhaken? Das klingt aber sehr nach den Ingenieurberufen, die dann betroffen sein werden.
Nein, das sind alle. Die ganzen Betriebe werden wegbrechen. Ich will das an einem Beispiel sagen. Heute haben wir eine stufige Hierarchie. Der Autohersteller OEM hat einen Zulieferer, dem er den Auftrag gibt. Ist, sage ich mal, Bosch oder Schaeffler. Und der wiederum gibt nach unten 1, 2, 3 weitere Aufträge, damit es noch billiger wird, an weitere Zulieferer. Die haben nicht die Infrastruktur. Da ist der Werker, aber ohne Forschungsentwicklungsabteilung. Das macht nämlich Schaeffler oder sogar VW oder sonst hier in dem Bereich. So, und da kommt ein Großteil der Krisenbetriebe her. Das gleiche gilt für Logistik. Wenn man sich im Augenblick anschaut, Amazon ist der Logistiker, der macht eine Kriegserklärung an DHL und die anderen, weil er nämlich das selber macht. So, also das sind dann nicht nur die Ingenieure, sondern das ist die ganze Palette. Wir haben Berufsgruppen, die man schwerpunktmäßig schon sehen kann als Verlierer. Da gehören zum Beispiel Makler dazu. Wer sucht sich heute noch eine Wohnung über einen Makler? Da geht man über irgendwelche Internetportale. Wer braucht in Zukunft noch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater? Der macht das mit internetgestützten Masken, die dabei verbunden sind. Wir haben sogar schon mittlerweile große Computersysteme, ROS, die aus den USA kommen, aus dem IBM-Konzern, wo Insolvenzverwaltungen zu 70% ihre Informationen aus Computersystemen bekommen, 70% der Leute überflüssig macht. Dahinter liegen dann alle Urteile, alle Literatur, die man kennt, zu irgendeinen Spezialfragen und dann können sie sprachgesteuert sagen, wie muss ich mich verhalten bei der Insolvenz in der Schwanthaler Straße 81. Und das spuckt er dann sofort aus. Es geht querbeet.
Je mehr Arbeitsschritte man automatisiert oder automatisch ablaufen lässt, desto mehr Koordination des Gesamtwerkes braucht man. Das muss natürlich auch einer machen. Aber diese Aufgabe ist natürlich wesentlich höherwertiger und braucht auch eine Ausbildung. Wer bildet denn die Fachkräfte aus?
Ich möchte Ihre Frage erweitern. Bildung ist der Schlüssel und Qualifizierung ist der Schlüssel für die Beherrschung von Industrie 4.0. Und zwar nicht aufgesetzt, sondern integrativ in allen Bereichen. Bisher haben wir ja so, dass irgendwelche Leute aus dem Produktionsprozess rausgenommen werden und dann machen sie eine Weiterbildung. Oder wir haben das normale duale Ausbildungssystem, wo das auch läuft. Was auch weiterhin gut ist, dass wir das haben. Aber alle Studien sagen, Industrie 4.0 bedeutet mindestens 50% andere Arbeitsbedingungen, andere Qualifikationsprofile etc. Es ist mehr Software als Hardware. So, und wie macht man das? Das macht man zum Beispiel in Betrieben, dass man verstärkt über Betriebsvereinbarungen entsprechende Qualifizierungsprogramme verabschiedet, die natürlich auch von unterschiedlichen Interessen geleitet sind. Ich erlebe in meinem Tagesgeschäft oft, dass viele Unternehmungen und viele Manager ein sogenanntes Quartalsdenken nicht überschreiten. Die denken nur 3 Monate weiter, wie ist meine Auftragslage und mein Gewinn, aber die denken nicht daran, was in 2, 3 Jahren ist. So, und das ist gerade bei Qualifizierung, Bildung notwendig, dass man diese Zeiträume immer hat. Ein weiterer Punkt ist, und soweit ich weiß, wird die IG Metall auch in dem Bereich aktiv, will man das über Tarifverträge regeln, dass bestimmte Ansprüche für Qualifizierung und so weiter dort festgeschrieben sind, um das hinzubekommen. Das ist übrigens ein Faustpfand, was wir gegenüber den anderen Ländern haben. Wir sind besser als die, wo es keine Mitbestimmung gibt. Weil Mitbestimmung ist einer der wesentlichen Garanten für das erfolgreiche Reiten des Tigers.
Jetzt muss ich aber auch nochmal nachhaken. Früher wurde man von seinen Firmen auf Schulungen geschickt. Heute heißt es, man muss sich selbst um seine Weiterbildung kümmern. Stehlen sich die Unternehmen aus ihrer Verantwortung, die Mitarbeiter weiterzubilden?
Jein, also sie sind ja heute auch noch nicht besonders proaktiv, was Weiterbildung anbetrifft, sondern man macht es mehr oder weniger on the job, es kommt eine neue Maschine, da kriegt man eine Einweisung und das war's. Ja, sage ich mal, auf der Ebene, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass viele Arbeitsplätze in Zukunft ja gar nicht mehr unter diesem normalen Verhältnis von Arbeitgebern und Betriebsräten stehen, sondern das sind kleine Selbstständige, Crowdworker und was weiß ich nicht alles. Wir haben in den USA, das hat allerdings mit Digitalisierung noch nichts zu tun, bald schon, dass 50% aller Beschäftigten, also Arbeitnehmer, Selbstständige sind, egal was das jetzt sein soll. Aber im Prinzip ist es ein Problem, dass man Reinigungskräfte, die über irgendein Portal vermittelt werden, in eine Qualifizierung kriegt, die aber in dem Portal als Selbstständige auftreten. Das kann man für andere Berufsgruppen auch sagen. Wie erfasse ich die als Betriebsräte, wie es nicht gibt? Wie erfasse ich die als Gewerkschaften? Das sind komplett neue Herausforderungen, die aber gelöst werden müssen. Sonst wird das Projekt auch für die Gesellschaft nicht funktionieren können.
Beschäftigte werden durch Industrie 4.0 nicht gänzlich überflüssig werden. Allerdings werden bestimmte Berufsgruppen an Bedeutung verlieren. Schon heute nutzt kaum noch jemand Makler bei der Wohnungssuche, das geht zunehmend über Internetportale. Allerdings sind sich wissenschaftliche Studien uneins, welche Gruppe zu den Verlierern gehören wird. Möglicherweise werden in Zukunft sogar mehr Arbeitsplätze benötigt als heute. Nach der Pause hören wir vom Professor Klaus Kost, wann wir mit der Krise 4.0 rechnen müssen oder ob wir schon mittendrin sind.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Krise 4.0, Gewerkschaften in der Defensive. Mein Studiogast ist der Wirtschaftsgeograf Professor Klaus Kost von der Ruhr-Universität Bochum. Im ersten Teil haben wir gehört, dass sich unsere Arbeitswelt die letzten 150 Jahre rasant verändert hat, und zwar laufend. Jedes Jahrzehnt hatte neue Herausforderungen. Trotzdem wird heute von allen Seiten ein Szenario aufgebaut, das die Zukunft der Arbeit düster erscheinen lässt oder lassen will, damit die Mitarbeiter schön gefügig bleiben. Sind wir schon mitten in der Krise?
Nein, eindeutig nicht. Wobei wir jetzt nochmal definieren müssen, was heißt wir. Also wir als Bundesrepublik ganz bestimmt nicht, was Digitalisierung anbetrifft. Auf der europäischen Ebene gibt es einen riesen Nachholbedarf in einzelnen Ländern. Das kann man sich vorstellen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Industrie 4.0 ist im Augenblick noch ein Label, was sehr stark mit der Bundesrepublik in Verbindung gebracht wird. Es gibt darüber hinaus auch Regionen, die drohen abgehangen zu werden. Also die Industrie 4.0-Entwicklung kommt ja sehr stark von den Automobilherstellern, den OEMs und den Maschinenbauern. Die haben wir in Nordrhein-Westfalen kaum.
Darf ich mal fragen, was sind denn OEMs?
Ja, die Automobilhersteller. Mhm. Mobility, keine Ahnung, was das heißt. Okay. So, aber das ist im Prinzip eine Krisenbedrohung, die auf Regionen sich auswirken kann. Auf die Beschäftigten betrachtet, habe ich auch das vorhin sehr unterschiedlich gesehen. Wir werden mit Sicherheit Gewinnergruppen haben, immer der ganze Bereich Logistik noch, ja, bis die selbstfahrenden Fahrzeuge kommen, dann werden die nämlich auch sehr stark betroffen sein. Da braucht keiner mehr einen Taxifahrer oder einen LKW-Fahrer. Aber bis das mal so weit ist, und das kann aber relativ schnell gehen.
Man braucht ja dann nicht mal mehr die Autos.
Nein, dann gibt es selbstfahrende Cabs. Deshalb werden die Innenstädte sich komplett verändern. Wir werden keine Parkhäuser mehr haben, weil im Prinzip permanent Cabs hier rumfahren. Heute steht ein Auto von 24 Stunden, 23 Stunden irgendwo rum. Ja, und fährt halt eine Stunde am Tag. Und das braucht man in Zukunft nicht. Dann werden wir da Probleme kriegen. Und wir werden weiterhin Probleme kriegen, was E-Mobilität anbetrifft, wobei wir es brauchen. Wir können nicht von Klimaschutz reden, wenn wir nicht in diese Richtung gehen, vorausgesetzt, die Energie wird nicht mit Braunkohle, sondern mit regenerativer Energie hergestellt. Sonst wird der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Aber so ein E-Auto hat nur noch 10% der Teile gegenüber einem Verbrennungsmotor. Da muss man sich mal überlegen, was das bedeutet für die Zulieferindustrie. Also Krise meine ich insofern, dass wir in der Gesellschaft im Augenblick nur auf die positiven Veränderungen schauen. Wir brauchen Instrumente, wie wir Unternehmenserhalt und Unternehmensfortführung machen. Ich möchte das mal an der brutalsten Lebensphase von Unternehmen darstellen, der Insolvenz. Wir haben jetzt in den letzten Jahren in Deutschland eine mustergültige Entwicklung hingekriegt, dass das Insolvenzrecht sich auf Unternehmensfortführung konzentriert. Das werden wir ändern müssen von den Instrumenten, nicht von der Zielsetzung, was Industrie 4.0 anbetrifft. Die Defizite, die ein Unternehmen in Industrie 4.0 hat, sind zum Beispiel im Bereich der Qualifizierung der Beschäftigten und der Abläufe. Und das kriege ich nicht mehr in den 3 Monaten, die heute ein Insolvenzverwalter in der Regel hat, um den Betrieb wieder auf die Füße zu stellen, kriege ich das nicht hin. Ich brauche eine andere Form von Transfergesellschaft, die nicht zur Entsorgungsabteilung wird von nicht benötigtem Personal, sondern mehr oder weniger integrativ mit Qualifizierung geeignet ist, die Menschen für das fortzuführende Unternehmen wieder aufzurichten. So, das sind für mich alles Aspekte von Krise 4.0, die weit über das hinausgehen, was wir heute diskutieren, im Übrigen auch bei Gewerkschaften. Ich sehe, dass Gewerkschaften fast nur Schönwetter 4.0 diskutiert und keine Krisen 4.0.
Ist eine Krise aktuell überfällig? Die letzten Krisen waren ja eigentlich Bankenkrisen, also beispielsweise 2000 und 2008.
Das ist eine rhetorische Frage, ob Krisen überfällig sind. Ich wünsche mir gar keine Krisen, weil es betrifft immer Menschen, menschliche Schicksale, Arbeitnehmer, deren Familien, aber auch Gesellschafter. Andererseits weiß ich, dass Veränderungen immer da sind. Wir sind in einer, habe ich vorhin schon mal gesagt, in einer modernen Gesellschaft, wo Wandel eigentlich jeden Tag angesagt ist. In jeder Variante. Allerdings muss es nicht mit Krise sein, weil Krise bedeutet Opfer. So, und das tue ich nicht, weil ich ein humanistisches Weltbild habe oder man könnte auch sagen ein gewerkschaftliches.
Die vergangenen Krisen haben ja jeweils bestimmte Branchen getroffen. Welche Branchen werden denn bei der Digitalisierung besonders stark wegfallen?
Ja, das ist eine ganz schwierige zu beantwortende Frage, weil man sich da noch nicht einig ist. Ich habe ja gerade gesagt, im Bereich Automobilzulieferindustrie wird sich vieles, vieles verändern. Ich glaube auch in der Automobilindustrie selber. Man sieht ja schon die ersten Ansätze bei VW, unabhängig von deren Betrug, was Diesel anbetrifft, aber auch bei Daimler, wo man auf breiter Ebene daran denkt, Personal abzubauen, weil selbstfahrende Cabs werden weniger und E-Mobilität habe ich gerade auch was zugesagt. Und Carsharing-Modelle werden auch mehr. Also das Auto ist ja heute nicht mehr unbedingt so wichtig für die Jugend. Die hätten lieber gerne ein neues iPhone als ein neues Auto. Sodass da mit Sicherheit Veränderungen eintreten, die enorm sein werden. Von den Berufsgruppen habe ich vorhin auch schon welche genannt. Es gibt einige von den dienstleistenden Berufen, die nicht unbedingt zukunftsfähig sind. Ich habe das Reisebüro nicht erwähnt, ich habe den Wirtschaftsprüfer erwähnt, ich habe den Immobilienmakler erwähnt. Das sind alles solche Felder, wo ich einen nicht mehr brauche. Oder wenn ich meinen Sohn anschaue, der mietet sich sein Hotel über Airbnb. Wir nutzen alle schon HRS und wie Booking.com und wie sie alle heißen. Da sind natürlich auch in dem traditionellen Bereich Arbeitsplätze weggefallen, die dann aber bei Booking.com und HRS wieder aufgebaut sind. Ob das in der Summe das gleiche ist, bezweifle ich.
Es gibt ja ganze Branchen, die sich hauptberuflich um die Gestaltung der Arbeitswelt kümmern. Man nennt diese Branchen Gewerkschaften. Wie positionieren sich unsere Gewerkschaften vor diesem Hintergrund? Sind sie bereits dabei, Konzepte für eine potenzielle Krisenbewältigung der Digitalisierung zu entwickeln?
Eindeutig ja. Wobei man das sehr unterschiedlich nach der jeweiligen Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes sehen muss. Am weitesten ist die IG Metall, wo ich Defizite sehe, bei der IG BAU zum Beispiel. Obwohl das da auch ein ganz riesengroßes Thema wird, nicht? Bis Fertigbau mit Elementen und was weiß ich, 3D-Druck haben wir noch gar nicht erwähnt, wo ganze Häuser gedruckt werden und nicht mehr gemauert. Aber die IG Metall ist sehr weit, die haben sogar eigenes Geld angefasst, in Millionenhöhe, um mehr oder weniger Gestaltungslösungsvorschläge zu erarbeiten, wie man damit umgehen will. Man sieht sehr wohl, dass man das über Tarifverträge regeln will. Das ist, glaube ich, das Herzstück. Weil die Tarifvertragskompetenz ist das Wesentliche, was deutsche Gewerkschaften auf die Füße stellen. Und zwar ohne staatliche Beteiligung, anders in Frankreich oder so, wo der Staat immer eine große Rolle spielt. Hier ist man auf die Tarifautonomie stolz. Die hat auch funktioniert und da ist man mit Inhalten dabei. Ja, das ist natürlich manchmal schwierig. Ich habe das vorhin bei Qualifizierung genannt, ob der Arbeitgeber auch dafür zu gewinnen ist, proaktiv sich für Qualifizierung 4.0 melken zu lassen.
Ist denn die Trennung der Gewerkschaften heute überhaupt noch sinnvoll? Die Digitalisierung betrifft ja alle Branchen, auch beispielsweise die Gewerkschaft NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten.
Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die ich auch ganz zugespitzt sagen will. Die Allmachtvorstellung von einigen Großgewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund, die meinen, ich brauche die anderen nicht mehr, sehe ich sehr kritisch. Ja, man kann nicht sagen, dass wir nur noch in Zukunft eine Dienstleistungsgewerkschaft und eine Industriegewerkschaft haben. Wir haben eine andere Möglichkeit. Hans Böckler, der erste Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der hat mit seinen Mitstreitern der damaligen Zeit wesentlich was erreicht, nämlich eine Einheitsgewerkschaft unter einem Dach. Und dieses Dach, Deutscher Gewerkschaftsbund, könnte gerade diesen Branchenausgleich, der angesprochen wurde, organisieren, helfen zumindest. Ich glaube nicht, dass so Großorganisationen, ich will jetzt nicht auf Verdi verweisen, aber insgesamt glaube ich, dass diese Großorganisationen nicht so gut sind wie ein kooperativer Ansatz, der den DGB nutzt. Allerdings machen die Mitgliedsgewerkschaften im Augenblick leider das Gegenteil. Die schwächen den DGB.
Sind unsere Gewerkschaften in der Defensive?
Eindeutig nein. Wir werden beneidet, ringsrum, auch auf der europäischen Ebene, von der Leistungsfähigkeit unseres Sozialverfassungssystems, wo die Gewerkschaften wesentlich dazu mitgehören. Ohne Gewerkschaften, ohne Mitbestimmung, wäre die deutsche Volkswirtschaft nicht da, wo sie heute ist. Das Gleiche gilt auch für Gesellschaftspolitik. Ich will gar nicht das Thema Rechtspopulismus hier noch anschneiden, aber Gewerkschaften sind nicht in der Krise, sie sind im Umbruch. Das muss man einfach sehen, dass man auch in Teilen Probleme hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Das Organisieren von Scheinselbstständigen, Crowdworkern und so weiter muss eine Herausforderung sein, die zum Teil diskutiert wird. Die IG Metall hat eine Hotline für diese Personengruppe eingerichtet. Verdi organisiert im kleineren Bereich mittlerweile auch Selbstständige. Das sind ja die Personengruppen, die in Zukunft das brauchen, was Gewerkschaften anbieten. Sozialen Schutz, Unterstützung und eine Möglichkeit auch Kampfeskraft, damit es zu irgendwelchen Regelungen kommt, dass es nicht nur neoliberale Vermittlung von Arbeitskraft ist, so wie es der Münchner Professor Unsinn immer predigt.
Unsere Gewerkschaften sind nicht in der Krise, sie sind im Umbruch. Deutschland wird von der Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme europaweit beneidet. Ohne Gewerkschaften und ohne Mitbestimmung wäre die deutsche Volkswirtschaft heute nicht da, wo sie ist. Allerdings kommen neue Herausforderungen auf unsere Gewerkschaften zu, durch veränderte Arbeitsmodelle, man denke beispielsweise an Crowdworking. Nach der Pause erzählt uns Professor Klaus Kost, was wir persönlich tun können und ob uns das auch privat betrifft.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wir kommen schon zum letzten Teil bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Krise 4.0, Gewerkschaften in der Defensive. Mein Studiogast ist Professor Klaus Kost, Wirtschaftsgeograf an der Ruhr-Universität Bochum. Wir haben bisher viel gehört, wie sich unsere Arbeitswelt bereits geändert hat und was sich durch die zunehmende Digitalisierung weiter verändern wird. Ob unsere Unternehmen alle richtig positioniert sind, das können wir nicht beurteilen. Jede Krise in der Vergangenheit hatte ihre Opfer, aber auch Gewinner. Ob die Gewerkschaften alles richtig machen, das wissen wir auch nicht. Nun bleibt halt noch die Frage, was können wir persönlich tun, damit uns keine Krise überrollt?
Das kann ich sehr konkret machen. Meine Firma besteht aus 30 Mitarbeitern und wir haben jetzt das Projekt gestartet, Beratung 4.0, PCG 4.0. Das bedeutet zum einen, dass wir neue Produkte ermitteln. Ich nehme mal ein Beispiel, Checklisten zu ermitteln von Unternehmungen. Wo stehen die eigentlich mit der Digitalisierung? Es führt aber auch weiter, dass wir mit anderen Instrumenten arbeiten, Videokonferenzen etc. Das bedeutet auch, dass es andere Formen der Arbeit für die Leute gibt. Zum Beispiel mehr Homeoffice. Für mich wird es manchmal zum Schock, wenn jüngere Mitarbeiter kommen und sagen, die teuren Möbel, die du hier mal angeschafft hast, die kannst du wegwerfen, die brauche ich nicht mehr, weil ich mache alles nur noch digital. Also es ist eine ziemlich breite Palette, wo man selber Beratung 4.0 angehen muss. Das gilt aber auch für einen privat. Wenn man sich anschaut, was heute alles digital ist, also wir kennen ja alle das Thema Online-Banking und was damit verbunden ist, aber auch in anderen Bereichen, es ist wie die Glühbirne, die erfunden wurde. Es wird den ganzen Bereich von Leben, Arbeiten und Gesellschaft durchdringen und da gilt nur der Spruch, den Tiger reiten oder von ihm gefressen werden.
Was kann ich mir darunter dann vorstellen? Wie kann ich verhindern, dass ich von einer zukünftigen Krise verschluckt werde?
Ganz wesentlich ist, dass der Kopf sich öffnet, dass man sich auf die neuen Anforderungen einstellt. Es gibt unheimlich viele Menschen, ich selber, aufgrund des Alters, tue mich schwer damit, zu sagen, was ich machen muss, um die Digitalisierung zu beherrschen. Ist es ein Generationenthema, ist es aber auch von der sozialen Herkunft eins und von der Qualifikation. Also der Drang zur Weiterbildung zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Faktor, um halt dieses zu bewältigen in Zukunft. Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Es gibt nicht unwesentliche Beschäftigtengruppen, die einfach keinen Bock hatten an Weiterbildung.
Wie sieht es denn mit Männern und Frauen aus? Werden Frauen anders von der Digitalisierung betroffen sein als Männer?
Ich glaube, dass es eher eine Angleichung geben wird. Diversity ist ein wichtiges Stichwort, sprich Geschlecht, Religion, Hautfarbe, sexuelle Neigung werden zunehmend keine Rolle mehr spielen oder weniger Rolle spielen als in der Vergangenheit, wo es so das klassische Verhältnis gab mit dem White-Collar-Worker und seiner Frau, die zu Hause die Kinder großgezogen hat und so weiter. Also das wird durch verschiedenste Formen von flexibler Arbeit, von dezentraler Arbeit, von nicht mehr so viel körperlicher Arbeit sich verschieben, ohne dass man jetzt darüber jammern muss. Im Gegenteil, ich finde, es ist ein Stück Demokratisierung unserer Gesellschaft.
Nun gibt es ja in der Arbeitnehmerschaft auch die Mitarbeiterbeteiligung und die Mitbestimmung. Welche Möglichkeiten haben die Mitarbeiter? Hat der Betriebsrat eine Mitbestimmung?
Der hat sehr viele Möglichkeiten. Gerade mit den Gremien, die es gibt. In dem Betriebsrat gilt es, darüber zu diskutieren. Es gilt in Betriebsversammlungen darüber zu berichten und zu diskutieren. Man muss in den Wirtschaftsausschüssen, die nicht so funktionieren in der Breite, wie sie funktionieren sollten in den Unternehmungen, verstärkt den Arbeitgeber fordern bis nötigen, endlich mal die Hosen runterzulassen, was er unternimmt im Bereich Digitalisierung. Da erfahre ich so viel Schreckliches, was man für ein eigenes Interview darstellen
ja,
könnte.
Ja, gerne.
Und in den Aufsichtsräten genauso. Aber auch in den Regionen. Mitbestimmung ist ja ganz breit in Deutschland. Es ist zwar im Kern in den Betrieben, aber wir sind auch in den Regionen und in den anderen Verbänden. Ich muss dann eben noch sagen, zum Beispiel sind wir ja in den Berufsgenossenschaften und in Krankenkassen vertreten. Das sind da ganz wesentliche Partner bei der Digitalisierung, die ich flott machen muss, dass sie sich auch in dem Bereich was einfallen lassen.
Betrifft uns das alles auch privat? Wird sich unser Privatleben durch die Digitalisierung verändern?
Eindeutig auch. Wenn ich mir selber anschaue, was ich vorhin gesagt habe, wer liest heute noch analog Zeitungen und Bücher? Was gilt Online-Banking? bis hin dazu diese ganzen Haustechnik-Geschichten, wenn sie unterwegs sind und eine Stunde nach Hause kommen und sagen, ich hätte gerne meine Kartoffeln dann schon heiß, dann geben sie das ein und dann sind die Kartoffeln gegart in einer Stunde. Also ob das alles so schön ist, weiß ich auch noch nicht, aber es wird kommen in den Bereichen. Manche Sachen empfinde ich zwar als Horror. Ich habe vor kurzem einen Fernsehbericht gesehen, wo in Japan in den Pflegeheimen schon Roboter im Einsatz waren, die sogar mit den Senioren redeten und die streichelten. Also das geht mir schon ein bisschen zu weit.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ja, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist, dass Digitalisierung Industrie 4.0 auch einen erheblichen positiven Effekt auf Umwelt haben wird und haben kann. Ressourcen werden eingespart durch andere Abläufe etc. pp. Das sind ganz eigene Baustelle. Also wie jede Innovation, jede Technik gibt es Pro und Contra. Und wenn ich jetzt zu viel von Krise geredet habe, ich sehe es mehrheitlich Pro. Ich sehe es aber mit der Herausforderung, wie ich das im Studium gelernt habe, da hieß es, Stillstand ist tot. Wir sind im Prinzip in einem Veränderungsprozess, den wir beherrschen müssen. Und da gehören Schönwetter- und Schlechtwetterphasen dazu.
Veränderungen gab und gibt es immer. Warum mit Industrie 4.0 oft Horrorszenarien aufgebaut werden, ist unklar. Ob es eine digitale Arbeitslosigkeit geben wird oder ob genau das Gegenteil eintreten wird, dass die Digitalisierung mehr Arbeitsplätze benötigt, da sind sich Studien uneins. Klar ist nur, dass andere Berufe benötigt werden und es Umwälzungen geben wird. Im Privatleben haben wir uns längst an die Digitalisierung gewöhnt. Man denke an Bankgeschäfte, die wir am Bankautomaten erledigen. Den Schalterbeamten für Überweisungen gibt es schon lange nicht mehr. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Krise 4.0 – Gewerkschaften in der Defensive. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast, Professor Klaus Kost. Wenn Sie sich mit Professor Klaus Kost in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie ihn über E-Mail unter klaus.kost@ruhr-uni-bochum.de. Herzlichen Dank an unsere Literaturfee Sabine Heckmann, die das Heinrich-Heine-Gedicht Die schlesischen Weber vorgetragen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich war.